Wie laut war bitte dieses Stadion?
Extrem. Das war richtig geil.
Ich habe ab und zu mal so rübergeguckt, ne? Von der Südtribüne kann ich euch ja, ich weiß ja, wo ihr sitzt, auf den Presseplätzen. Und natürlich, ne, so beim Tor oder so, da gucke ich da jetzt nicht hin, ob ihr da alle aus dem Sitz rausgegangen seid.
Da hast du Besseres zu tun.
Ja, da habe ich was anderes zu tun. Ich habe auch beim 1:0 die volle Bierdusche abgekriegt. Ich glaube, der Becher ist komplett hinten in meinem Nacken gelandet.
Wir auch tatsächlich.
Du auch?
Ja, auf der Pressetribüne.
Ey, vom Oberrang oder von den VIP-Plätzen? Du weißt es nicht.
Ich weiß nicht genau. Ich weiß, dass schräg hinter mir Bayern-Fans saßen.
Also von denen kam es nicht?
Ich glaube nicht. Ich meine, das wäre vom Oberrang gekommen.
Alle teuren Laptops trocken geblieben?
Ja, so ein paar Spritzer, was ist okay.
Ja gut, dann ist ja auch nicht das Wichtigste in dem Moment. Also ihr merkt schon, wir besprechen aus vielleicht auch etwas ungewöhnlichen Winkeln nochmal das Spiel gegen die Bayern. Alle Themen hoffentlich, die euch interessieren, rund um dieses Spiel. Außerdem haben wir natürlich die U23 und dann freuen wir uns, dass wir mit dem Trainer der U19, Felix Hirschnagel, telefonieren dürfen. Denn die sind Derby-Sieger, die haben in Gelsenkirchen sehr souverän gewonnen. Die U17 haben wir natürlich auch noch und Handball. Mein Name ist Christoph Böker.
Mein Name ist Martin Amling.
Und jetzt geht's los.
Ihr hört den BVB-Podcast.
Ja, Martin, womit fangen wir an? Natürlich mit den Schlagzeilen, die Ruhrnachrichten. BVB verlangt dem FC Bayern alles ab.
Und der Kicker schreibt, Kimmichs Volley, der FC Bayern dreht rasantes Topspiel in Dortmund.
NTV, FC Bayern siegt in wildem Schlagabtausch gegen Borussia Dortmund.
Und Spox meint, Spektakel in Dortmund.
Ja, Spektakel war's. Auf und ich fand vor allen Dingen auch neben dem Platz, ich liebe es, wenn man merkt, was in diesem Stadion möglich ist. Und ich habe das auch oft zu meinen Leuten gesagt. So, ich finde, du merkst, diesen Kipppunkt ist, wenn die Leute auf Unterrang West und Unterrang Ost bei jeder strittigen Szene komplett aus dem Sitz gehen.
Absolut. Also war ein Spitzenspiel, was den Namen, finde ich, absolut zurecht trägt. Also die Jungs haben sich in alles reingeworfen, haben sich für gelungene Defensivaktionen abgefeiert. Ich fand ganz sinnbildlich Jan Couto. Der hatte dann irgendwann Harry Kane abgegrätscht und die Fäuste geballt, Richtung Süd gejubelt. Und das wollen wir natürlich sehen, genau sowas. Und die Fans, die haben das gespürt, dass das Vollgas auch auf den Rängen nötig ist. Hast du es ja gerade gesagt. Und dann, die haben die Mannschaft einfach richtig gepusht. Da war gar nichts zu spüren von der Bergamo-Enttäuschung. Die wussten, um was es geht. Und dementsprechend hat man das auch gehört.
Ja, ist erstaunlich, ne? Also ich hätte das jetzt auch nach dem Bergamo-Spiel schwer für möglich gehalten, aber es waren dann, glaube ich, doch genug Tage dazwischen, um einfach zu sagen, komm, den Rucksack haben wir jetzt irgendwie abgeschnürt, auch wenn es wirklich wehgetan hat und wir stellen uns jetzt einfach drauf ein, Bayern, Vollgas, alle Karten werden neu gemischt.
Wenn man nicht gegen die Bayern die Jungs pusht, wann dann?
Ja, genau. So, ein bisschen was aus dem Spielfilm, 18. Minute, Schlotterbeck gegen Stanisic. Ja, also aus meiner Perspektive, und ich hatte ja noch definitiv keine Zeit, hat man gesehen, den Ball hat er getroffen. Den Gegner vermutlich auch, das haben wir uns zumindest in der Situation gedacht. Ich habe dann natürlich gleich über WhatsApp nach Hause gefunkt, so, und was war das? War das gelb, war das rot? Und die einen meinten, boah, da kannst du, also dunkelgelb kannst du schon zu sagen, du hast wahrscheinlich gleich eine Zeitlupe gesehen. Was habt ihr gedacht?
Du meinst das Foul, ja, quasi gegen Stanisic? Ja, also von unserer Sicht aus, von der Pressetribüne, muss ich sagen, ja, haben wir zum ersten Mal gesagt, kein Foul. Also der erste Impuls war irgendwie kein Foul, weil er trifft den Ball.
Okay.
So der allererste Impuls. Und dann sieht man natürlich, der wälzt sich auf dem Rasen und das geht nämlich gut. Und da siehst du auch mal eine Zeitlupe und dann siehst du, okay, auf jeden Fall Foul. Also er trifft den Ball definitiv, geht dann natürlich ein bisschen mit offener Sohle rein. Also für mich ist gelb vollkommen okay, weil eben keine Verletzungsfolge und Ball getroffen. Schlotti hatte, glaube ich, danach nochmal gesagt, hätte auch rot sein können. Ja,
Glück hat gehabt. Er gesagt, okay.
Glück gehabt in diesem Fall.
Ja, also ich habe mittlerweile bei Instagram gesehen, die Ref-Cam, die Schiri-Cam, und da haben sie genau die Szene ja auch gezeigt. Und dann sieht man einfach, wie der Schiedsrichter zu den Spielern sagt, okay, erst Ball gespielt und dann Foul. Können wir uns wahrscheinlich drauf einigen. Ja, das bedeutet aber, dass Nico Schlotterbeck weiter mitmacht bei diesem Spiel und in der 26. Minute zum 1:0 sehr schön ins Tor köpft. Und ich muss wirklich sagen, das hätte ich vor ein, zwei Jahren nicht für möglich gehalten. Es ist wirklich so, dass mittlerweile, wenn wir eine gute Freistoßposition haben, wenn wir eine Ecke kriegen, du merkst wirklich, wie alle Leute ganz andere Aufmerksamkeit dieser Aktion schenken, weil sie alle wissen, boah, wir sind brandgefährlich.
Das war ja lange eine Baustelle von uns.
Absolut.
Die Standards. Jetzt sind die Standards plötzlich gefährlich und Schlotterbeck plötzlich der Kopfballkönig. Der hat jetzt schon 4 Tore auf dem Konto. Also als Innenverteidiger ein Topwert.
Ja. Dann zweimal die Chance auf 2:0 zu stellen. Deiner Meinung nach zu viel des Guten dann?
Ja, es waren jetzt keine hundertprozentigen und die Bayern hatten ja auch Möglichkeiten, muss man ja auch sagen. Das 1:0 zur Halbzeit, finde ich, ist schon okay.
Dann muss Emre leider raus. Wir wissen mittlerweile tatsächlich Kreuzbandriss. Ja, gerade mit seiner verletzten Geschichte ist schon unglaublich bitter. Also ich bleib da so ein bisschen bei Schlotti, der bei Insta gepostet hat, du kommst stärker zurück, du bist ein Krieger. Ja, ich würde sagen, da schließen wir uns einfach an. Ne?
Absolut. Ich finde auch, wie stark, dass Emre es nochmal versucht hat. Ne? Also er wälzt sich dann auf den Boden und kommt aber nochmal rein. Ja. Hat dann gemerkt, es geht nicht mehr, muss ausgewechselt werden, zieht sich das Trikot über den Kopf und kann es nicht fassen. Ja. Da sieht man, der wollte unbedingt weitermachen. Also ein richtiger Kämpfer, der jetzt mal wieder lange, lange zuschauen muss. Also schnelle, gute Besserung, Emre, auch von uns beiden.
Ja, das ist echt bitter. Vor allem, ich kann mich noch erinnern, als wir in der bei der Club-WM in den USA waren, da haben wir ihn ja einmal angerufen mit Ovo und dann war er gerade so, hat er gesagt, hey, es geht langsam wieder bergauf, ich habe jetzt diesen anstrengenden Teil der Reha und so weiter hinter mir.
Ja, ja.
Jetzt musst du da komplett wieder durch. Boah.
Was aber, es auch mental macht, ne,
ja,
mit dir,
glaube,
dass du schon wieder diese lange Verletzungspause hast, schon wieder Reha und schon wieder musst du den Jungs nur zugucken.
Ja, ich hoffe einfach oder glaube und setze darauf, dass er ein gutes Umfeld hat, die ihn dann jetzt erstmal da einfach mental
ganz sicher
auffangen. Ne? So, dann war Halbzeit. Ich habe nochmal beim Kicker in den Ticker geguckt. Ein extrem intensives Topspiel steht da und zu wenig richtige Torchancen. BVB-Defensive macht einen guten Job. Ja, also ich muss sagen, was mich wahnsinnig gefreut hat, wir haben ja mittlerweile Verbindung zu einigen internationalen Fanclubs auch aufgebaut durch die ganzen Reisen, die wir in den letzten Jahren gemacht haben. Und ich habe zum Beispiel ein Video aus der Banter Bar in New York gesehen, wo die Brooklyn Bros mit ganz, ganz vielen Leuten geschaut haben. Und wenn du dann siehst, wie die bei so einem 1:0 da abgehen, dass da in New York der Laden auseinanderfliegt. Ah, das hat mich so sehr gefreut für die, muss ich wirklich sagen. Und dann ja, ist natürlich die Hoffnung da, dass das in der zweiten Halbzeit so weitergeht, dass du das irgendwie konservieren kannst. Wie habt ihr in der Halbzeit das besprochen?
Ich sag mal, gut, dass die Bayern nochmal alles reinwerfen, das war ja klar. Ne? Also, dass Kane immer für einen Treffer gut ist, das weiß man leider auch. Ich persönlich bin bei Spielen gegen die Bayern immer ziemlich pessimistisch, muss ich ganz ehrlich sagen.
Deshalb hast du auch extra gearbeitet an dem Tag.
Ja, ja. Aber ich fand die Atmosphäre und die Leistung der Jungs, die war schon so, dass man dachte, heute geht was.
Mm.
Also irgendwie dachte ich, wir können das heute packen. Und wenn wir mit dem 1:0 und ohne Gegentor in die Halbzeit gehen, das hat man ja lange nicht mehr gehabt irgendwie gegen die Bayern gefühlt. Das war schon toll. Also deswegen dachte ich eigentlich, wir ziehen das Ding.
Mm. Dann passiert aber in der 54. dann doch der Ausgleich durch Kane.
Natürlich,
vorher schon die Riesenchance durch Upamecano, sollten wir vielleicht auch nicht verschweigen. Aber von wegen ein intensives Spiel mit zu wenig Torchancen nach diesem 1:1 definitiv nicht mehr der Fall. Also Bayer vergibt gefühlt direkt nach dem Anstoß das mögliche 2:1. Dann Olise auf der Gegenseite. Dann noch ein super Schuss von Jan Couto. Da stand ich auch so in der Fluglinie. Dann war so, wenn er noch ein bisschen mehr den einwickelt, dann passt der perfekt. Ja,
von der Seite aus sah es schon sehr knapp aus, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, war auch. Also er muss ihn halt nur ein Stück weiter einwickeln und dann biegt er den da rein. Also da fand ich danach mega, wie beide Mannschaften, ja, wie wild sozusagen gesagt haben, dass wir setzen jetzt hier den nächsten Punch.
Dann kommt der Elfmeter, ne?
Ja, danach kommt der Elfmeter und wir haben, das ist Wahnsinn, wir haben heute noch in der Redaktion mit mehreren Leuten zusammengestanden und du hast mehrere unterschiedliche Meinungen dazu, ob das ein Elfmeter ist oder nicht. Manche sagen, der will den, der macht dann noch einen Schritt. Kann das dann überhaupt ein Elfmeter sein? War nicht das, was Adeyemi passiert ist, nicht viel klarer ein Elfmeter? Also, was war das, in Leipzig? Ja, in Leipzig. Hätte man dann nicht den viel eher pfeifen müssen? Boah, also ich sag ganz ehrlich, also wenn ich die Fernsehbilder sehe, für mich ist es eher ein Elfmeter. Du findest ja aber auch genauso viele, die sagen, nee.
Also ich habe ja am Sonntag noch die Highlights geschnitten von dem Spiel, die ihr euch natürlich auch auf YouTube angucken könnt, auf unserem YouTube-Kanal. Und da gab es ja alle möglichen Kameraperspektiven. Mhm. Und ich habe mir jetzt wirklich mehrfach diese Szene jetzt angeschaut. Und ja, also es ist ein Kontakt da, aber ich finde es so leicht, dass Stanisic, also nicht, es war gar nicht Stanisic, ne?
Doch.
Ja. Also so leicht, dass er meiner Meinung nach nicht fallen muss. Also man sieht in der Slow-Mo, er läuft noch ganz kurz weiter.
Er macht noch einen Schritt.
Mhm. Und geht dann zu Boden, weil er gemerkt hat, da war ja Kontakt, ich muss fallen. Also ich hätte ihn persönlich nicht gegeben, aber es war wahrscheinlich auch kein krasser Schiedsrichterfehler. Deswegen einmal mehr aus meiner Sicht Glück für die Bayern, weil der Kontakt so leicht war. Und wir hören gleich auch noch bestimmt Marcel Sabitzer, der auch sagt, das war schon sehr leicht, wie er da wieder runtergegangen ist.
Was ich so richtig, richtig bitter finde, ist, Harry Kane ist sozusagen der perfekte Elfmeterschütze. Ich glaube, ich habe noch nie, also er hat mit Sicherheit schon einen verschossen, aber ich habe noch nie gesehen, wie er einfach, ich glaube, im Pokal hat er einen verschossen.
Stimmt, irgendwann.
Ja, aber dann ist Greg in der richtigen Ecke, der kommt auch noch halb hoch, er hat die Hand noch dran, und lenkt das Ding aber in Anführungsstrichen nur unter die Latte. Boah.
Ja, der war gut geschossen, muss man sagen. Der hatte Zug.
Ja.
Da kann man also Greg wirklich gar keinen Vorwurf machen.
Nein, mache ich auch gar nicht. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, aber als Fan denkst du natürlich, wenn Harry Kane gegen deine Mannschaft zum Elfmeter antritt, wie groß sind die Chancen, dass der den jetzt nicht reinmacht?
Genau.
Also ich glaube, er ist der beste Elfmeterschütze, den wir im Moment haben. Wobei, ne, Emre Can kann zwar jetzt gerade nicht, aber ich glaube, der macht auch jeden weg. Aber ich fand es unglaublich bitter für Greg. Weil am Ende, ne, hast du dieses Monster von einem Elfmeterschützen so weit, dass du eine Hand am Ball dran hast, dann willst du den natürlich auch.
Klar.
Willst du den natürlich auch halten.
Aber deswegen hatte er halt einfach gut Zug, dieser Schuss, muss man auch sagen. Ja. Und dann rutscht er einfach so ein bisschen über die Hand.
Ja, also das hat mich trotzdem gewundert. Wenn er über Standbein schießt, dass er dann halb hoch schießt. Aber gut, jetzt wollen wir nicht zu sehr ins Detail gehen. Das Ding ist drin. 1-2 und in der 75. Minute kommen dann drei neue auf den Platz. Unter anderem Samuele Inacio. Du begleitest unsere U-Mannschaften mit am intensivsten aus unserem Redaktionsteam. Das wird dich schon auch gefreut haben, beziehungsweise hast du gedacht haben, Junge, ausgerechnet gegen die Bayern.
Ja, absolut. Also ich hatte mit Samu ja im Rahmen unserer Youth League-Doku gesprochen und da meinte er, er will sich keinen Druck machen, ne, was seinen ersten Profi-Einsatz angeht, aber er träumte natürlich von einem Einsatz vor der gelben Wand, das hat er auch gesagt, ist aber geduldig geblieben und dass er dann ausgerechnet gegen die Bayern zu seinem Debüt kommt, war natürlich Wahnsinn. Das hätte tatsächlich ich auch nicht gedacht. Luca Reggiani, sein Mannschaftskollege, war ja schon mal bei den Profis im Einsatz, aber jetzt Samu von den Bayern.
Ja, und ich finde, er hat jetzt auch nicht nervös oder irgendwas gewirkt. Also er hat jetzt nicht, ist jetzt nicht großartig ins Risiko gegangen. Was ich ganz süß fand, war, dass er einmal auch tatsächlich so die Zuschauer animiert hat, Gas zu geben und gesagt hat, Junge.
Bei seinem ersten Debüt nochmal schon die Zuschauer gepusht.
Wirklich.
Hat er sich abgeguckt bei seinen Kollegen.
83. Minute. Ich habe wirklich kurz vorher noch zu meinen Leuten gesagt, schaut euch den Svensson an, der ist stehend K.O., der weiß gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Ja, von wegen, ne? Also den macht er wirklich, also das 2-2, das ist technisch überragend. Ne?
Und also wie er den nimmt mit dem rechten Fuß, richtig stark.
Neben den Pfosten gedrückt, Hammer. Und ganz ehrlich, also so ein Stück weit habe ich mich erinnert gefühlt, an die Saison 2018-19 war es, glaube ich, also als Marco Reus und Paco Alcácer aus einem 1-2 noch ein 3-2 machen und dann ist es ja tatsächlich so, dass wenig später Serhou die Chance hat und dann aber den Ball neben das Tor setzt.
Ja, dann wäre das Stadion, glaube ich, so richtig ausgerastet.
Ja, vor allem, also ich hätte es in dem Moment auch fast logisch irgendwie gefunden. Was war dann so laut? Du hast diesen kollektiven Glauben daran, ey, jetzt geht was, jetzt platzt der Knoten.
Und ausgerechnet Serhou, ne?
Ja, aber letztlich ist es mir auch egal, wer das dann am Ende schießt. Also ich hatte einfach das Gefühl, dieses 2-2, das hat schon mit den Bayern was gemacht, das hat definitiv mit dem Stadion was gemacht. Also bitte schwimmt auf dieser Welle jetzt einfach bis zum 3:2. Jetzt muss man aber leider sagen, einen letzten Flex hatten die Bayern noch. Und dann auch noch ausgerechnet Kimmich, der ist besonders beliebt in meinem Freundeskreis, kann ich berichten.
Ja, ich glaube in allen Freundeskreisen.
Oh Mann, ey. Was wollen wir festhalten? Also ich möchte trotzdem gerne das Positive festhalten, weil als die Mannschaft dann vor die Süd getreten ist, es haben alle applaudiert, weil du kannst dieser Mannschaft, finde ich, für die Leistung keinen Vorwurf machen.
In diesem Spiel überhaupt nicht. Und Niko Kovac hat es ja nach dem Spiel auch gesagt, dass dann der eben angesprochene Kimmich dann auch so einen Unterschied machen kann. Ne? Der diesen Schuss verwandelt halt nicht jeder so perfekt. Ja. Das muss man auch sagen. Das ist dann leider auch individuelle Klasse. Ja, und trotzdem sehr schade, weil man das Spiel musst du nicht verlieren. Und so ein Unentschieden wäre auch ja fast ein gefühlter Sieg gewesen, auch wenn es uns punktemäßig vielleicht nicht wirklich vorangebracht hätte. Aber es wäre extrem verdient gewesen, mindestens ein Unentschieden.
Ja, es waren zwei ebenbürtige Mannschaften und dann ist ein Unentschieden halt eher ein Ergebnis, was den Spielverlauf widerspiegelt. Ja. Du hast schon anklingen lassen, Marcel Sabitzer, hast du nach dem Spiel gesprochen, wen noch?
Natürlich mit unserem Debütanten Samuel Inacio und den musste man natürlich auch vors Mikrofon ziehen.
Dann hören wir da mal rein.
Sabi, eine richtig starke Partie von euch, das hat richtig Spaß gemacht zuzusehen. Ihr wart richtig griffig, ihr wart heiß. Was hat am Ende gefehlt?
Ja, dass du uns dreckiger wegverteidigst. Die Tore, die müssen nicht sein. Elfmeter, glaube ich, ein bisschen zu soft, meiner Meinung nach. Aber ich denke, die Fans, die haben es gemerkt. Wir haben wirklich Vollgas gegeben, haben wirklich versucht, das Spiel zu gewinnen, dass wir da nochmal rankommen. Es war okay, es war jetzt nicht ein Topspiel, aber von der Emotionalität her, von der Einstellung war das, glaube ich, sehr gut und ja, es tut sehr weh gerade. Ich kann gerade auch nicht die richtigen Worte finden, weil es bitter ist. Ich glaube, so ein Unentschieden wäre schon okay gewesen, aber ja, es ist bitter.
Du hast die Emotionalität schon angesprochen. Es war richtig viel Feuer drin, auf und neben dem Platz. Wie sehr hat euch diese Atmosphäre gepusht?
Extrem. Also man kann ja jeden Fan verstehen, wenn man unzufrieden ist, wenn die Ergebnisse mal nicht passen. Aber man sieht es halt, wenn so eine Energie bei uns im Stadion herrscht, dann ist vieles möglich. Die pushen uns echt extrem nach vorne und es hat heute geholfen. Klar, wir wollten uns und auch das Stadion belohnen mit einem Sieg. Leider jetzt 0 Punkte.
Es hat nicht viel gefehlt so in Bayern heute, oder?
Na, also ich glaube, wir hatten einen guten Tag, sie hatten einen okay Tag, deshalb im Gesamtpaket hätten wir sie schlagen können. Zwei, drei Aktionen schlecht verteidigt, bisschen bitter und dann stehst du halt hier mit leeren Händen, das ist scheiße.
Ich würde gerne noch eine Szene ansprechen, 40. Minute, Emre Can geht zu Boden, hält sich das Knie, in den letzten Wochen viel Kritik einstecken müssen, danach gab es Emre Can Sprechchöre. Wie hast du diese Szene gesehen und weißt du schon, wie es ihm geht?
Ja, ich glaube, Emre geht's nicht so gut, was wir in der Halbzeit erfahren haben. Spitter, Emre ist ein Kapitän und der geht immer voran, der versucht die Spieler zu pushen, uns zu pushen und deshalb tut mir leid für ihn natürlich, wir müssen mal gucken, was jetzt wirklich rauskommt, aber es ist einer, der immer alles gibt, das kann ich sagen und deshalb ist es sehr, sehr bitter, wenn sich einer schwerer verletzt, ich hoffe mal das Beste, aber ich glaube, es sah nicht so gut aus.
Samu, a few weeks ago you told me you're waiting for your chance, now you got it, how does it feel to be a Bundesliga player now?
I'm very happy for my debut in front of BVB France, in front of the world. Unfortunately, we didn't win, but I'm very proud of myself and very proud of the team because we did everything. So it's a crazy moment, the best in my life.
How hard was it for you to wait for your chance?
No, it was not so hard because the coach trusted me, the staff was trusting me. So I just was waiting my debut and now it's happened.
When did the coach tell you were playing today?
I was there in the bench. He said, Samu will be ready. So it was like 3 seconds, 4 seconds. But I changed my clothes and then I was ready.
Were you nervous?
Yeah, I was nervous. A bit, yeah.
But it disappeared in the game.
Yeah. When I touched the pitch after, it was not totally normal.
You were close to victory today. How did you see the game?
Yeah, it was a close game, of course, but it's a good opponent. But I think we had the opportunity to win. We did the best, so I'm proud, yeah.
Ja, das waren die beiden, Sabi und Samu, Fußballerspitznamen. Also der eine auf Englisch, ich denke, ihr werdet alles verstanden haben. Klar, er war nervös, aber ich finde, also er klingt schon recht erwachsen.
Total, so, ne? Total. Und er sagt ja auch, sobald er den Rasen betreten hat, war das dann plötzlich ganz normal. Hm. Also diese Nervosität, klar, ist da, gerade gegen die Bayern bei deinem ersten Spiel in der Bundesliga. Aber ich glaube, sobald, das ist wahrscheinlich auch tatsächlich so ein Profifußballer denke, sobald man dann diesen Rasen betritt, dann schaltet sich ein Automatismus ein.
Ja, ich glaube, du hast ja auch den Vorteil, dass du im modernen Fußball ja auch deine Aufgaben hast. Du hast ja die ganze Zeit drei Sachen, an die du denken musst. Wo du hinlaufen musst, mit wem du wann wo laufen musst. Ja, ja.
Und du hast Mitspieler, die dich unterstützen und die dir vielleicht auch helfen. Und ja.
Aber schön und ehrlich und offen auch von Sabi. Also muss ich wirklich sagen, also da man hatte das Gefühl so, der hat wirklich mal so ein bisschen reinblicken lassen in seine Gefühlswelt.
Total, der war auch total geknickt, muss ich echt sagen. Also hatte ein bisschen rote Augen und da hat sich dann so ein bisschen auch den Frust von der Seele gesprochen. Also ich muss auch sagen, Sabi hat das total gut zusammengefasst, auch erklärt, was so in ihm vorgeht. Und ja, ich glaube auch er hat nicht verstanden, wie das dann in einer Niederlage enden konnte am Ende.
Ja. Ja. Jetzt haben wir in der Zwischenzeit, ohne dass ihr es gemerkt habt, wir machen jetzt mal einen Sprung, weil eigentlich würde nach diesem Spiel jetzt die U23 drankommen. Aber wir ziehen mal die U19 vor, denn wir haben in der Zwischenzeit jemanden ans Telefon geholt. Und zwar haben wir den Trainer der U19, Felix Hirschnagel, am Telefon. Felix, grüß dich.
Hallo zusammen, grüß euch.
Felix, bevor wir jetzt zum Derby kommen, lass uns kurz über Samuele Inácio sprechen. Der war ja noch bis Anfang 2026 dein Schützling, aber er hat sich ja durch seine Leistung erst für die U23 und dann für die Profis empfohlen und feiert ausgerechnet gegen Bayern sein Bundesliga-Debüt. Du warst Samstag im Stadion, hast innerlich sicher gejubelt, oder? Bei seiner Einwechslung?
Ja, ich war tatsächlich in den letzten Momenten immer dabei, also im Stadion, und habe schon mitgefiebert, hoffentlich kommt er. Und jetzt kam er gegen Bayern rein, also das hat mich natürlich riesig gefreut für ihn.
Das glaube ich dir. Wie hast du seine Leistung oder seinen Einsatz miterlebt? Was sagst du zu ihm?
Also erstmal glaube ich, ist die größte Bühne, die du kriegen kannst im Signal Iduna Park gegen Bayern München, Dortmund, Bayern. Also größer geht es glaube ich nicht. Man könnte sagen, man könnte sich auch einen leichteren Einstieg vorstellen, aber nee, aber einen schöneren gibt's nicht. Und von daher, ich finde, dass er auf jeden Fall fleißig war, unterwegs war, dass er sich hat versucht, gleich mal einzubringen mit ein, zwei Dribbel oder Dribblings, was ja auch total seine Stärke ist. Genau, er war auch noch dann im Prinzip beim 2-2 mit dabei auf dem Feld. Das war persönlich für ihn ein super schöner Einstand natürlich.
Absolut, absolut. Du warst auf der Nordtribüne, glaube ich, ne? Da hast du das Spiel verfolgt.
Ja, genau.
Was sagst du denn zu dem Spiel und zur Stimmung? Die war ja eigentlich, also zumindest von unserer Pressetribüne aus, war die Stimmung hervorragend. Wie war es auf der Nord?
Also die Stimmung war sensationell. Ich war natürlich auch relativ nah am Bayern-Block. Die haben also gut Gegenwind auch gegeben. Aber ich habe natürlich auch unsere Kurve gesehen. Und das ist ja das, was mich jetzt, wo ich ja richtig drauf hingefiebert habe. Ich bin ja jetzt seit 8 Monaten hier. Und ich habe noch keine Choreo gesehen und ich war jetzt schon öfters im Stadion, natürlich nicht bei jedem Spiel, weil wir viele Überschneidungen haben mit der U19, aber ich habe immer auf eine Choreo gehofft und diesmal gab es eine und die hat mich umgehauen.
Ja, das war schon
anständig. Und das hat sich dann eigentlich von den, sag ich mal, diesen 15 Minuten vor Spielbeginn wurde es ja schon aufgebaut, wie es ja immer so ist mit Aufstellung, mit dem ganzen Sound. Die Fans wurden immer lauter und das hat sich, also was richtig krass war, es hat sich einfach 90 Minuten durch das Spiel getragen. Also das war und wahrscheinlich auch die Mannschaft getragen, immer wieder in vielen Phasen. Also das war sensationell.
Ja, das finde ich auch. Ich finde, das war immer wieder ein Beispiel dafür, wie sowohl die Tribünen die Mannschaft anzünden kann und andersrum die Mannschaft halt durch ihre Art und Weise auch das Publikum immer wieder mitnimmt. Also ja, fand ich auch ganz toll.
Genau. Genau,
so, jetzt kommen wir aber mal zu deiner Mannschaft. Die hat am Sonntag einen Evergreen gesungen, den wir alle als Borussen besonders gerne hören. Wir hören kurz mal rein. Am Ende, da wird noch das Mikro sogar umgetreten. So, ein bisschen eskaliert, aber das soll's ja auch. Wir dürfen euch zum Derby-Sieg gratulieren. 4-1 in Gelsenkirchen gewonnen. Stark, Felix. Herzlichen Glückwunsch, wirklich.
Ja, danke dafür. Das war natürlich, oder auch noch heute ein schönes Gefühl, so ehrlich bin ich.
Merkst du auch was davon, wie viel mehr Gewicht so ein Sieg in diesem Spiel hat? Ich war ja, glaube ich, dein erstes Derby, oder?
Also hier war es auf jeden Fall mein erstes Derby. Ich kenne ja das Derby bis dato aus München und das war schon immer hochintensiv. Und jetzt war das Revierderby hier mit Boah, mit dem Stadion, Parkstadion, wo ich ja sagen muss, ich habe ja zu Fußball-Randzeit, also die TV-Sendung, da war Schalke noch im Parkstadion, da bin ich ja aufgewachsen mit. Dass wir da jetzt ein Spiel dort spielen durften, habe den Jungs auch nochmal gesagt, was das wirklich für ein Platz ist, auf dem wir da heute sein dürfen. Da hat eine Weltmeisterschaft hat dort stattgefunden, Europameisterschaft hat dort stattgefunden, also Spiele, war Austragungsort für dieses Turnier. Boah, also das war richtig groß und dann habe ich natürlich auch im Vorlauf, egal ob ich mit Sky telefonieren durfte oder mit Ruhrnachrichten, waren einfach viele Anfragen da. Da hat man schon gemerkt, was da für ein Fokus drauf ist. Und dann mit dem Stadion, mit dieser Bühne, war schön. War wieder ein weiteres tolles Erlebnis, was ich hier beim BVB erleben durfte.
Also Derby hat immer sehr viel Gewicht beim BVB, ganz klar. Wie gehst du solch ein Spiel an? Also eher Druck rausnehmen in der Kabinenansprache oder die Jungs erst recht heiß machen?
Boah, also Druck habe ich jetzt nicht aufgebaut, weil ich glaube, Druck haben jetzt schon die letzten zwei Spieltage durch die Ergebnisse. Das hat da eigentlich schon drauf eingezahlt. Mhm. Der war schon da. Ich bin eigentlich viel über Zusammenhalt gegangen, die ganze Woche. Wir sind viel in 1 gegen 1 gegangen, weil ich wusste, okay, Derby, das wird in vielen Phasen Abnutzungskampf und da müssen wir da sein. Wir dürfen da nicht zurückziehen, wir müssen da dagegenhalten und aushalten. Und haben viele Wettkämpfe unter der Woche gemacht, sodass wirklich, auch wenn es nur eine Passform war, dass wir da den Fokus drauf gelegt haben, dass wir das gewinnen wollen. Und ja, den Schwerpunkt haben wir natürlich dann ein bisschen ins Spiel gezogen, dass wir das Ding jetzt auf jeden Fall reißen wollen, damit wir in der Hauptrunde hier eine Rolle spielen. Wir wollen unter die ersten 4 kommen, das ist mit der Mannschaft auch klar so committed und abgestimmt. Das wollen wir alle. Und ja, von daher war das eine runde Sache jetzt natürlich.
Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich habe es nur am Fernseher verfolgen können, das Spiel, dass so nach so einer Anfangsphase ihr dann auch wirklich das Heft des Handelns in die Hand genommen habt, das eigentlich immer mehr so zu euren Gunsten gekippt ist. Man hat auch gemerkt, dass das Selbstvertrauen dann in die eigenen Aktionen und in die eigenen Fähigkeiten wirklich sichtbar war. Und dann fand ich einfach mit dem Tor von Thierry, da ich weiß jetzt nicht, ob man sagen sollte, das hat den Schalkern so ein bisschen den Stecker gezogen. Aber ich fand, das war schon so ein erster Wirkungstreffer, oder wie siehst du das?
Ja, da gibt's einfach Parallelen auch zu den letzten Wochen. Also ich sag, wir haben einfach auch da schon gute Spiele gehabt, aber da wurde uns so immer so ein bisschen der Stecker gezogen. Das heißt, wir hatten in den Spielen davor, egal ob es Wolfsburg oder Augsburg war, auch jedes Mal einen Auftrag und hätten in Führung gehen können oder hätten ausgleichen können. Das ist in diesen Spielen leider nicht aufgegangen und natürlich war jetzt einfach das für uns richtig gut, dass wir diesmal in Führung gegangen sind. Ja, und demzufolge ist dann die Art und Weise, die wir aufs Feld bringen wollen, mit unserem Positionsspiel, mit unseren Ballbesitzphasen, mit unseren Durchbrüchen und auch mit dem hohen Pressing, das ist halt immer besser geworden, ja, weil wie es halt im Leben so ist, wenn du versuchst und versuchst und versuchst und du kriegst dann auch einfach mal eine Bestätigung dafür und nicht nur auf die Nuss, dann pusht es dich natürlich weiter. Und ich glaube, dadurch, dass wir so viel interne kleine Wettkämpfe die Woche über hatten, wie gerade eben schon gesagt, und die Atmosphäre hochgefahren haben mit der Bühne, wo wir heute sind und dass wir vielleicht nur einmal hier spielen und dass das Derby einfach für den BVB einfach auch großes, genauso wie für Schalke großes, glaube ich, haben wir eine richtig, richtig gute, einen richtig guten Zusammenhalt und eine richtig gute Atmosphäre reinbekommen ins Team. Und ja, das hat dann einfach, glaube ich, dafür gesorgt, dass wir so eine geschlossene Mannschaftsleistung aufs Feld gebracht haben.
Wir müssen einmal kurz, Felix, über das 2:0 sprechen. Romeo Ritter köpft den Ball unter die Latte. Ich habe mir die Szene jetzt tatsächlich mehrfach angeschaut und ich kann nicht sagen, ob der Ball hinter der Linie war oder nicht. Wie geht's dir dabei?
Also ich würde, so wie ich es gesehen habe, würde ich sagen, dass er nicht drin war. Und dann hat man in so einem Moment Glück. Vielleicht haben wir es uns verdient über die Art und Weise an dem Tag. Und zwar, ich rede immer von Karma. Das heißt, wenn wir versuchen, zusammenhalten, unsere Egos dem Team irgendwie unterstellen, dann werden wir auch irgendwo belohnt werden, wenn es so knappe Entscheidungen einfach sind, egal ob es dann auch ein Elfmeter für uns ist oder diese Situation mit dem Kopf an die Latte und dann hinter die Linie, vor die Linie, auf die Linie. Mhm. Aber von meinem Gefühl her war er, glaube ich, nicht ganz drin und ja, hatten wir einfach Glück. Ja.
Für Thierry war es ja, muss man sagen, ein echter Sahnetag. Ich meine, 3 Tore in einem Derby. Man spricht ja immer schnell vom Derby-Held, aber ich würde fast sagen, das war Prädikat Derby-Held. Ich habe gesehen, der Junge hat auf jeden Fall eine Menge Umarmung und Schulterklopfer gekriegt. Musst du den dann, ist er dann den Rest des Tages so einen Meter über dem Boden geschwebt oder wie war das nachher?
Naja, muss dazu sagen, Thierry hat jetzt auch keine leichten Wochen gehabt, ja. Und deswegen hat er sich die Tore, die hat er sich verdient, weil er sich jetzt an diesem Tag die komplett erarbeitet hat. Also wir hatten so viele einzelne Themen mit ihm. Thierry hat so eine Wucht, oder wenn er Tiefenläufe macht, wenn er ins 1 gegen 1 kommt, haben ihn aber nicht so in Szene bekommen, und er hat sich auch selber nicht so in Szene bekommen in den letzten Wochen. Er hat gearbeitet, aber man hat gemerkt, dass es ihn belastet, dass er nicht so frei war. Und ich habe ihm vor dem Spiel einfach nochmal ganz klar gesagt, Thierry, mir ist egal, wie viele Bälle du heute in die Kette bekommst oder in den Lauf oder ins 1 gegen 1, du machst bitte 20 Tiefenläufe. Ich werde dich nur daran messen, an nichts anderem. Alles andere kannst du ausblenden. Und du musst in die Box kommen. Wenn du in die Box kommst, wirst du treffen, sonst wirst du nicht treffen. Ja, und das hat er sich, glaube ich, dann, weiß ich nicht, ob es zu Herzen genommen der richtige Wortlaut ist, aber das hat er auf jeden Fall versucht umzusetzen. Und glaube ich, war in erster Linie vielleicht auch ein bisschen dankbar, dass ich ihm den Druck da rausgenommen habe, dass ich ihn an irgendwelchen Toren oder so messe, weil ich habe gesagt, Thierry, wenn du das machst, die Dinger werden von selbst kommen.
Die Ansprache hat auf jeden Fall gefruchtet, das hat man dann gemerkt. Ja. Also Glückwunsch nochmal dazu. Jetzt geht es am Sonntag gegen das noch ungeschlagene Heidenheim. Und klar, es fehlen Spieler wie Inacio, wie Albert, wie Reggiani, weil die eben bei der U23 oder bei den Profis spielen. Wie schwer wird das jetzt für euch?
Jede Woche, jedes Spiel wird schwer, aber das ist eigentlich seit Tag 1 so. Kader sind super steil gebaut und gehen voll auf Ausbildung. Die Jungs müssen sich immer maximal strecken, dass sie als Team Schritte machen. Sie müssen sich komplett ihr Ego dem Team unterordnen, und dann werden sie auch ihre persönlichen Ziele erreichen. Und da sind wir einfach gerade wieder dran, weil du es schon angesprochen hast. Natürlich haben wir zum Glück durften wir Spieler nach oben abgeben, weil dafür machen wir es. Und jetzt geht es darum, sich schnell wieder so ein bisschen zu finden und Stabilität reinzubekommen, die Phasen im Spiel zu verlängern, mehr Gegenwind aushalten. Und das war natürlich jetzt mit Schalke ein Riesenschritt nach vorne. Und da werden wir in der Woche oder jetzt mit dem heutigen Tag in der Analyse gleich wieder voll drauf eingehen und werden es weiterhin hochfahren. Und dann schauen wir mal, was gegen Heidenheim möglich ist. Ich sage, jeder Gegner ist schwer zu bespielen. Und du hast ja schon gesagt, gut gepunktet haben sie. Die werden sich wieder maximal auf uns vorbereiten. Aber wir werden da sein.
Ja, wir werden da sein, ist ein gutes Thema, weil ich möchte tatsächlich an der Stelle nochmal Werbung dafür machen. Wenn ihr mal an so einem Sonntagvormittag nichts vorhaben solltet, und das Wetter wird ja jetzt auch immer schöner, dann geht doch einfach mal hin nach Brakel, Hohenbuschhai, und guckt euch mal ein Heimspiel von unserer U19 an. Kann ich sehr empfehlen. Sehr schöner Fußball. Ja, und ich finde, die Truppe hat unseren Support auch auf jeden Fall verdient. Felix, vielen Dank für deine Zeit. Wir drücken auf jeden Fall weiter alle Daumen. Und ich würde zum Schluss auch nochmal gerne die Möglichkeit ergreifen und Werbung machen für die Doku von eurer Reise durch die Youth League. Findet ihr kostenlos bei BVB TV oder auf dem YouTube-Kanal von Borussia Dortmund. Felix, Dankeschön.
Danke, Felix.
Ich sag danke. Bis bald wieder. Ja, ich freue mich immer.
Und damit sind wir dann auch mit etwas Verspätung bei der U23. Ja, bestes Fußballwetter im Stadion Rote Erde und tatsächlich auch eine tolle Kulisse gegen Rot-Weiß Oberhausen. 2268 Zuschauer. Auch unsere aktive Fanszene war da, was ich auch stark finde, muss ich echt sagen. Aber leider haben die BVB-Fans keinen Heimsieg gesehen.
Ja, Oberhausen gewinnt das Spiel mit 2:1 aus ihrer Sicht. Aber was alle Borussen gefreut haben wird, 8 Spieler in der Dortmunder Startelf, die kamen dann aus unserem Nachwuchsleistungszentrum. Also unter anderem eben auch Luca Reggiani und den eben angesprochenen Samuele Inacio, der hat dann nochmal eine Extraschicht eingelegt bei der U23. Ja. Und auch eben dazu Matisse Albert, Moussa Kaba, Danilo Krefsun, Elias Benkara, Silas Ostschinski und Almugira Kaba. 8-mal NLZ in der Startelf. Das war schon klasse.
So soll es sein. Ärgerlich natürlich dann für die junge Truppe, dass sie ja so eines dieser Top-Teams in der Liga jetzt nicht bezwingen konnten. Lange stand es ja 0:1 für die Gäste, dann in der Nachspielzeit auch noch das 0:2. Arne Wessels gelingt dann noch in der 94. Minute das 1:2.
Sehr schöner Treffer übrigens.
Ja, das den auch, ne, von wegen schön getroffen und technisch fein. Das war auch aus der Kategorie. Leider dann aber zu spät, ne? Also es war, glaube ich, mit die letzte Aktion des Spiels.
Oberhausen hatte einfach auch noch sehr viele Gelegenheiten. Die hätten noch vielleicht sogar das dritte oder vierte machen können. Insofern schon verdienter Sieg für Oberhausen. Aber eben schade, dass man mit der jungen Truppe da keinen Erfolg rausziehen konnte. Ja, Oberhausen klettert damit wieder auf Platz 2 und der BVB fällt auf Platz 6 zurück. Aber am Freitag geht es ja schon weiter für unsere U23, und zwar in Gütersloh. Noch ein Top-10-Team. denn Gütersloh steht auf Platz 4.
Und wir sind bei der U17 thematisch. Drittes Auswärtsspiel in Folge für die Mannschaft von Marco Lehmann und ja, tatsächlich zweiter Sieg aus diesen drei Auswärtsspielen. Davor gab es ja ein ziemlich wildes 4:6 in Magdeburg. Im Tor stand dieses Mal Bennett Biertner. Till Burkhardt und Keron Hagemann waren ja bei der U19. Für sie standen Jannis Tunkel und Johann Lasse Jentsch auf dem Platz. Und ja, wieder mal bekam es die U17 mit einem Gegner zu tun, der körperlich größer und stärker war.
Ja, aber der BVB, das, ich finde, dürfen wir schon behaupten, war fußballerisch besser. Mhm. Und nach 67 Minuten führte unsere U17 dann mit 3:1. Da möchte man meinen, der Drops ist gelutscht. Ja. Aber dann musste Levin Vogt mit Gelb-Rot runter und in der Nachspielzeit traf es dann noch einen Borussen mit Desmond Nlovu. Dann war man ja mit 2 Mann weniger auf dem Feld und mit der letzten Aktion des Spiels gelang dem HSV noch das 2:3, aber hat nicht gereicht.
Ja, der BVB nimmt genau die Punkte, finde ich, verdient dann am Ende mit. Trainer Marco Lehmann muss dann natürlich jetzt im nächsten Spiel übrigens endlich mal ein Heimspiel am Sonntag um 11 Uhr gegen Hannover 96.
Kommt vorbei.
Ja, genau. Aber da wird er ein bisschen basteln müssen an der Aufstellung, denn jetzt hat er ja 2 gesperrte Spieler. Und zum Schluss dann noch der Blick zurück auf den Freitagabend, weil ich finde, ganz ehrlich, wenn wir hier sagen, wir machen einen Rückblick aufs BVB-Wochenende, der Freitagabend gehört dazu, denn definitiv. Die Handballdamen, die haben ihre Tabellenführung in der Bundesliga verteidigt.
Mit einem 32:29 gegen Neckars-Ulm. Hektisches Spiel, das der BVB erst durch einen Schlussspurt entschied.
Ja, und was wirklich erfreulich ist, Alicia Langer ist nach, ja, ich glaube fast 4 Monaten Verletzungspause wieder da. Ich habe sie sofort auf dem Foto gesehen, nicht mehr in Trainingsklamotten nach dem Spiel, sondern in einem richtigen Trikot. Das wird sie wahnsinnig gefreut haben. Das waren zwar jetzt erstmal nur ein paar Minuten, aber es ist schön, dass sie wieder da ist.
Und der BVB kann ihre Unterstützung auf der Platte gut gebrauchen. Ja. Der März wird nach der Länderspielpause ein spannender Monat für die Handballerinnen. Am 14. und 15. März ist das Final Four in Stuttgart. Mhm. Klar wollen wir den Pokal gewinnen.
Auf jeden Fall. Und wir werden auch von dort berichten, gar keine Frage. 3 Tage nachher, nach dem Final Four, geht es auch in der Bundesliga schon weiter. Und dann sind auch schon die Playoffs in der Champions League. Also
volles Programm.
Spannender März im Handball. Ja, wir sagen Dankeschön fürs Zuhören. Danke Martin, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke dir, Christoph.
Und wie immer, schreibt uns eure Fragen, eure Kritik oder eure Anmerkungen gerne per Mail an podcast@bvb.de. Tschüss aus Dortmund.
Bis bald.
Das war's schon wieder. Lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung für den Algorithmus da und kommentiert die Folge. Danke und bis bald.